Die Räumung.
Warum denn nicht?
Weil du dafür noch zu klein bist. Und es ist doch überhaupt nicht erlaubt. Niemand darf bei einer Räumung auf den Friedhof. Aber wie oft er mir das auch sagte, es überzeugte mich nicht. Ich fand es merkwürdig, dass das unmöglich sein sollte. Mit meinem Vater war ich auf der Versteigerung gewesen. Von ihm hatte ich im Garten gelernt, wie man Salat pflanzte und Trauben trocknete und eine Lore beladen musste. Warum war das dann nicht möglich? Es gab nur einen Trost. Niemand durfte dabei sein. Aber dieser Trost wurde mir an einem Mittwochnachmittag genommen, als mein Vater zu meiner Großmutter, die zu Besuch war, sagte: »Heute Nachmittag räumen.« Niemand antwortete, denn dieses Wort hatte etwas Bedrohliches, etwas, das anders war als alles, was mit Graben oder Steine schleifen oder Grasmähen oder Laubhaken zu tun hatte. »Das wird eine ganz schöne Schufterei werden«, sagte mein Vater. »Zuerst musste eine Grabplatte runter.«
»Das machst du doch nicht allein«, fragte meine Großmutter.
»Nein, Eifern Löwen, der Steinmetz hilft mir.«
Ich starrte meinen Vater plötzlich an. »Und du hast gesagt«, sagte ich entrüstet, »dass niemand beim Räumen dabei sein darf.«
»Ja, aber diesen Stein kann ich nicht allein wegschaffen, dafür brauche ich einen Fachmann.«
»Er darf dabei sein und ich nicht«,
sagte ich keuchend vor Wut. Es war fast wie Verrat. Ich stieß meinen Teller weg und fing plötzlich an, unbändig zu weinen. Alles hatten wir gemeinsam gemacht und nun durfte ich das nicht sehen und Eifern Löwen, der Steinmetz, würde dabei sein dürfen. »Ich werde dir eins hinter die Ohren geben«, sagte mein Vater. »Dann weißt du wenigstens, warum du heulst.« Aber diese Drohung hatte ich schon so oft gehört, dass ich deshalb keine Träne weniger vergoss. Und als er mich tatsächlich schlug, weil er Heulen nun einmal nicht vertragen konnte, beugte ich mich nur etwas tiefer hinunter und schluchzte:
»Er und ich nicht! Er und ich nicht!«
»Kann er nicht dieses eine Mal mit?«, fragte meine Großmutter. »Du weißt doch, dass es nicht erlaubt ist. Man kann doch kein Kind mitnehmen, wenn man einen ausgraben muss.«
»Wie lange liegt er da schon?«
99 Jahre, haargenau.«
»So lange schon? Na, dann sieht man doch nichts mehr davon. Nur ein paar Knochen.
So schlimm ist das doch nicht.« »Das kann sein, aber ich bin nicht dafür.«
»Er hat doch wohl schon öfter Knochen gesehen.« »Ja«, sagte ich, »beim Schlachter. Ich hab wirklich keine Angst. Ich will so gerne mit.«
»Na also dann«, sagte mein Vater, »wenn du nicht zu nahe rankommst.«
Aber so einfach schien es dann doch nicht zu sein, bei einer Räumung dabei zu sein. Denn als wir auf den Friedhof kamen, wartete da schon Eifern Löwen in einem schmutzigen blauen Overall mit großen Brechstangen und einem Heber.
»Was soll der Jung hier?«
»Er will das so gerne mal mitmachen.«
»Das geht nicht. Ein Kind bei einer Räumung, bist du nun völlig verrückt?«
»Dieser Alte liegt da schon 99 Jahre, von dem ist nichts mehr übrig.«
»Denkst du, wenn er verwachst ist, na, eine schöne Bescherung mit einem Kind dabei.«
»Dann jag ich ihn weg, dann muss er sich ins Bahrenhaus setzen.«
»Du musst ihn wegschicken, wenn wir den Stein weghaben.«
Wie wunderlich spannend war dieser Dialog. Er bedeutete, dass etwas ganz Besonderes bevorstand, etwas, das ich nicht nur nie zuvor mitgemacht hatte, sondern das zur Welt der Großen gehörte. Mein Vater holte eine Schubkarre und ich betrachtete die bewusste Grabplatte. Es war ein lehmfarbener Stein, der leicht schräg lag wie ein Kopfkissen. Die Buchstaben des Namens waren ebenso wenig lesbar wie die Jahreszahlen darunter. Aber unten auf dem Stein stand ein zweizeiliger Reim: »Wo du jetzt stehst, o Mensch, bin ich einmal gewesen. Einst wirst du gleichen mir und dort ein anderer lesen.«
»Nein!« sagte ich laut, als ich den Reim gelesen hatte.
»Was nein?«
»Na das da, dass wir auch mal so sein werden.«
»Ich denke doch.«
»Gar nicht wahr. Der Herr Jesus kommt zurück auf den Wolken des Himmels und dann gehen wir alle zusammen auf einer Wolke dem Herrn entgegen, lebendig und heil.«
»Woher weißt du das so genau?«
»Der Pastor hat es Sonntag gesagt.«
»Ja, Pastoren reden viel, dafür werden sie bezahlt.«
»Er kommt wieder!«
»Ich will es mit dir hoffen. Und dann am liebsten sofort. Denn wie kriegen wir das Miststück jemals hier weg?«
Er starrte den Stein an und ich schaute nach den schnell vorüberziehenden Wolken. Vielleicht waren es sogar Engel, die jetzt gleich herunterkommen würden. Sie würden den Stein beiseite schieben mit ihren Flügeln und die Menschen würden sogleich aus der Erde auferstehen.
Es begann ein mühevoller Kampf mit dem Stein.
Wir kriegen das Monstrum nie von der Stelle, sagte Eifernlöwen keuchend.
Nicht, wenn du mit deinen tollpatschigen Quanten immer wieder rückwärts gehst, sobald ich meine Brechstange darunter setze, sagte mein Vater.
Ja, danke bestens. Wenn er anfängt zu rutschen und auf meinen Fuß donnert, komme ich nie wieder hier weg.
Eines schönen Tages wirst du doch hier liegen.
Ja, aber bitte mit ganzen Füßen.
Wenn du nun erstmal ein bisschen nach links gehen würdest mit diesem Heber. Du stellst dich aber auch verflixt dumm an. Du kommst bestimmt aus dem Westland.
Ja, na und?
Die Weisen kamen aus dem Osten.
Und als sie da gewesen waren, hatte der Steinmetz in Bethlehem eine ganze Menge Grabplatten für Kindergräber zu hauen.
Wenn er so einer war wie du, dann muss er Gold verdient haben.
Von einer wirklichen Bewegung des Steins konnte indes noch immer keine Rede sein. Manchmal verschob er sich um einige Millimeter, aber durchaus nicht immer in die richtige Richtung, sodass der Fortschritt, der in einer Viertelstunde erreicht worden war, oft in wenigen Sekunden wieder zunichte gemacht wurde.
»Ich muss einen größeren Heber haben. Ich gehe ihn eben holen«, sagte Eifernlöwen. »Wenn es dann doch nicht klappt, dann musst du mal die Gemeinde zu Hilfe holen. Die haben doch Kräne, oder?«
»Ja, aber eh du die hier aufgestellt hast, ist der ganze Laden platt und kaputt.«
»Was willst du sonst machen?«
»Wir schlagen ihn kaputt.«
»Ja, bist du nun völlig verrückt? So ein wertvoller Stein, daraus mache ich glatt zwei neue.«
Als mein Vater den ersten Sand wegschaufelte, der unter den Grassoden freigelegt worden war, spürte ich eine seltsame Spannung in meinem Körper, die verdächtig viel Ähnlichkeit mit Angst hatte. Ich starrte jede Schaufel voller Sand an. Ich wollte da nicht hinsehen. Aber auf das, was ich wollte, wurde keine Rücksicht genommen. Ich musste einfach der ruhigen, zielsicheren Art zusehen, in der mein Vater Schaufel um Schaufel nach oben beförderte. Was würde jetzt als erstes geschehen? Würde mein Vater auf einen Sarg stoßen? Oder würde der Sarg schon vermodert sein? Aber dann mussten doch Holzstückchen auftauchen. Ich sah kein Holz. Ich sah nichts als grauen Sand und ein paar weiße Muscheln, die immer, wenn mein Vater eine Schaufel hochwarf, schneller als die Sandkörner herunterfielen.
»Es steckt nichts drin, was?«
sagte ich mutig zu meinem Vater.
»Es ist ganz leer, nur Sand.«
»Ach ja«, sagte mein Vater. »Und das hier?«
Er suchte im Sand, nahm mit geschlossener Faust etwas heraus, das er mir in die Hand gab. In meiner Handfläche lag ein kleines rosa Knöchelchen. Es sah genauso aus wie die Knöchelchen, die in einer Karbonade waren. Es war nur auf eine andere Art feucht und es klebte Sand dran. Aber wie viel Ähnlichkeit es auch mit etwas hatte, das ich schon kannte, ich zitterte dennoch so entsetzlich, dass sogar der Knochen auf meiner Hand sich hin und her bewegte. Das hier hatte zu einem Menschen gehört, zu dem Mann mit dem kurzen Reim, und ich würde auch einmal so sein. Das spürte ich plötzlich. Es war kein Platz für einen anderen Gedanken.
»Na, siehst du wohl«, sagte mein Vater.
Ich wollte antworten, aber ich konnte nicht. Die Worte waren zwar irgendwo vorhanden, aber so dick, so angefüllt, dass sie sich nicht bewegten. Meine Zunge schien wie aufgedunsen, sie füllte meinen Mund bis in alle Ecken und klebte an meinem ausgetrockneten Gaumen. In meinem Bauch spürte ich einen wilden, stechenden Schmerz, und dann waren doch noch Worte da, wie sehr dicker Sirup, Worte, die, so schien es, Stunden brauchten, um ausgesprochen zu werden, gegen den Wind an. Ich wagte auch nicht, meinen Mund richtig zu öffnen, denn der Wind wollte hinein, um mich aufzublasen, so dass ich platzen würde.
»Ich geh weg«,
stammelte ich.
»Ja, geh nur«, sagte mein Vater ruhig.
Aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich stand nur da, noch immer so heftig zitternd, dass man es als ein Wunder bezeichnen konnte, dass der Knochen auf meiner Hand liegen blieb. Ich wusste, dass es helfen würde, wenn es mir gelänge, ihn hinunterzuwerfen, aber das wagte ich nicht und konnte es auch nicht, weil er zu einem Menschen gehört hatte. Mein Vater nahm den Knochen von meiner Hand und legte ihn auf den Sandhaufen und warf Sand darüber. Dann nahm er mich bei der Hand, die den Knochen nicht berührt hatte, und zog mich vorsichtig über den Kies. Ich ließ mich willig mitführen, obwohl sich meine Füße kaum bewegen wollten.
»Du siehst so weiß aus wie eine Leiche«, sagte er ruhig. »Geh mal schnell nach Hause«.